Jesus, wir wollen auf dich hören, was du für uns zu sagen hast, für unser Leben. Ich möchte dich sehr bitten, dass du unsere Herzen öffnest, uns ruhig machst, dass wir dir zuhören können, dass dein Heiliger Geist uns hilft zu verstehen, was du uns sagen möchtest heute. Amen. Ihr seid ganz schön viele. 2 Polizisten sind auf Streife und sie beobachten, wie sich 2 andere Männer streiten. Plötzlich beginnen die beiden Männer, einander Ohrfeigen auszuteilen. Links, rechts, links, rechts. Der ältere Polizist schickt den Jüngeren zu den beiden Männern, um in Erfahrung zu bringen, was sich da zwischen ihnen ereignet hat. Der Polizist geht hin und fragt die beiden, weshalb sie denn einander schlagen würden. Und der eine antwortet, wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Dieser Pfarrer hier hat gestern gepredigt, dass wir, wenn wir auf die eine Wange geschlagen werden, auf die andere hinhalten sollen. Ich habe ihn gefragt, ob er das auch wirklich so meint und habe ihm, um das rauszufinden, eine geknallt. Aber er hat mir dann nicht die andere Backe hingehalten, sondern mir mit einer Reihe von Ohrfeigen geantwortet. Ja, wissen Sie, unterbricht der Pfarrer, es steht nämlich auch in der Bibel, gebt, so wird euch gegeben, ein volles und gerütteltes Maß. Der Polizist geht ratlos zu seinem Kollegen zurück. Der fragt sofort, was war denn jetzt los? Ach, nichts Wichtiges. Die beiden legen sich nur gegenseitig die Bibel aus. Was wir hier als Witz gehört haben, ist leider oft bittere Wahrheit. Auch in unserem heutigen Predigttext, in dem es um das Zusammenleben von Christen in der Familie geht, auch dieser Text ist oft missbraucht worden, um anderen eins auszuwischen, um die eigene Überlegenheit zu belegen, biblisch, und um dem Gegenüber möglichst fromm zu sagen, gehorche du mir. Sei es zwischen Ehepartnern oder auch zwischen Eltern und Kindern. Ich lese Epheser 5, Vers 21 bis 6, Vers 4 nach der Gute-Nachricht-Bibel. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, dass sie sein Leib ist, ihre Rettung. Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen. Im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler. Heilig und vollkommen. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hat je seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Und wir alle sind auch Teile an diesem Leib. Ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Es gilt also für euch. Jeder von euch muss seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll ihren Mann achten. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht. Denn so ist es recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste und grundlegende Gebot, das das Verhältnis der Menschen untereinander betrifft. Darum folgt ihm auch eine Zusage. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Erzieht sie mit Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist. Der erste Punkt, die Voraussetzung. Gott verändert mein Denken. Wie komme ich überhaupt auf diesen Bibeltext? Das heutige Thema lautet doch ein neuer Look. Den Glauben in der Familie leben, ja. Aber da liegt als erstes die Frage, na, was hat denn dieser Look mit der Familie zu tun? Mit dem Glauben, ja, da kann ich den Look einordnen. Das bezieht sich, wurde schon gesagt, auf Epheser 4, 24, wo steht, zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Da kommt das Bild des Anziehens her. Etwas ganz Neues anziehen, den neuen Menschen. Der neue Mensch, das steht hier für ein völlig neues Leben. Das neue Leben ist quasi dieser neue Look. Aus der Wahrheit Gottes, aus Jesus heraus, sollen wir neu und anders leben. Nämlich so, wie Gott sich das ursprünglich auch vorgestellt hat. Da werden Sachen genannt wie nicht zu lügen, nicht zu stehlen, sondern lieber den Armen etwas abzugeben. Wenn man zornig ist, besser nichts Unüberlegtes und Dummes zu tun. Gut miteinander und übereinander zu reden. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zu leben. Nicht die Ehe zu brechen und sich nicht von der Sucht nach Geld leiten zu lassen. Nicht zu viel zu trinken, sondern sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Zum Beispiel durch gemeinsames Singen und Beten und durch Dankbarkeit. So soll ein Leben als Christ aussehen. Gut und erfüllt eben. Das soll der neue Look sein. Das alles kommt nicht von selbst und man muss das auch nicht selbst machen. Sondern Kapitel 4, Vers 23 fordert dazu auf, sich vom Heiligen Geist im Denken verändern zu lassen. Und alle Sachen, die ich dann jetzt gerade genannt habe, sind die Auswirkungen davon. Gott will mein Denken verändern. Und wenn mein Denken dann verändert ist, dann verändert sich von da aus auch mein Handeln. Für den Schreiber des Epheserbriefs ist es wichtig, dass der Glaube Auswirkungen im täglichen Leben hat. Glaube am Montag eben. Aber die Familie, die ist bis hierhin noch gar nicht erwähnt. Dabei sind gerade das jetzt die Bibelstellen, die im Buch Glaube am Montag zum Thema Ein neuer Look, Glaube in der Familie, ausgelegt werden. Und das macht aber auch trotzdem Sinn, weil danach, als die Auswirkungen des Glaubens beschrieben wurden, dann kommt die Bibel auf die Familien zu sprechen, der Predigttext. Erst auf die Männer und Frauen, dann auf Eltern und Kinder. Wir haben das im Predigttext gehört. Und dann übrigens auch noch, das habe ich nicht gelesen, auf Sklaven und deren Besitzer. Die haben nämlich damals zur Familie, zum Haushalt dazugehört. Wir haben die entsprechenden Verse auch letzte Woche von Carsten gehört. Und nachdem dargelegt wurde, wie ein christliches Leben allgemein aussehen soll, wird nun ganz am Ende dargelegt, wie das konkret in der Familie aussehen kann. Dieser Kontext ist ganz wichtig. Es geht darum, wie wir als Christen leben sollen. Und es geht auch um den Unterschied zu dem, was normal ist, was scheinbar normal ist. Und in der sogenannten Haustafel, also dem Predigttext, liegt der erste Unterschied zum Normalen gleich ganz am Anfang. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Das ist neu. Das gab es vorher nicht.
Dass sich die Frau unterordnen soll, ja, das hat damals jeder dahergelaufene zeitgenössische Autor so geschrieben. Aber einander unterordnen, nein, das ist wirklich neu. Das ist nahezu anstößig. Damals war jedem klar, die Frau soll sich unterordnen. Aber hier steht ganz am Anfang, sozusagen als Überschrift, ordnet euch einander unter, weil das dem Leben als Christ entspricht. Die Ehrfurcht vor Jesus gebietet es also, dass man sich einander unterordnet und dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Hier ist ganz wichtig, was wir im Kontext gelesen haben. Es beginnt damit, dass der Heilige Geist dein Denken erneuern kann. Dass du Jesus kennenlernst und verstehst, nicht nur vom Kopf her, sondern bis tief ins Herz hinein. Jesus kann ich vertrauen. Er hat Gutes mit mir vor. Ihm vertraue ich mich an. Ihm kann ich auch gehorchen. Nicht aus Angst, sondern aus der Erfahrung heraus, dass er es gut macht. Ihm kann ich wirklich vertrauen. Wenn ich mich ihm unterordne, dann komme ich nicht zu kurz. Nein, wenn ich mich Jesus unterordne, dann ist für mich gesorgt. Wir können uns das also vorstellen, habe ich gerade gesagt, wie eine Überschrift. Ordnet euch einander unter und dann kommt sozusagen die Aufzählung. Erstens, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch auch dem Herrn unterordnet. Und dann zweitens, ihr Männer, für euch bedeutet Unterordnung, dass ihr eure Frauen liebt. Drittens, ihr Kinder und dann ihr Väter und so weiter. Daher jetzt als zweiter Punkt, wie Ehepartner miteinander umgehen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Das ist also nichts Neues in der damaligen Zeit. Neu daran ist einzig das, wie ihr euch auch dem Herrn unterordnet. Und dann der Bezug auf Christus als Haupt der Gemeinde. Warum steht das hier? Was will das sagen? Was haben Christus und die Gemeinde in einem Text über die Ehe verloren? Für mich persönlich hat sich da viel geklärt, als ich mich fragte, wie ordnet sich eigentlich die Gemeinde Christus unter? Und ich denke, das ist es auch, was der Text hier sagen will. Freiwillig, aus Liebe, aus Vertrauen. Gemeinde, das ist doch der Ort, wo diejenigen zusammenkommen, die im Kopf und im Herz verstanden haben, dass Jesus sie gerettet hat, dass er gut ist, die ihm aus Liebe und freiwillig nachfolgen, nicht aus Zwang. Jesus ist ja auch gewissermaßen in Vorleistung getreten. Und genauso kann ich als Mann nichts von meiner Frau einfordern. Jesus zwingt mich ja auch zu nichts. Nein, Jesus hat sogar die ersten Schritte getan, die ersten Meilen. Er ist eigentlich fast den ganzen Weg selber gegangen. Und hier macht der Text dann weiter. Ihr Männer, und dann kommt ein sehr langer Teil, der sich an die Männer richtet. Unerhört! Ein Affront für die damalige Zeit. Hier wird den Männern einiges zugemutet. Völlig ungewohnt. Warum soll denn der Mann irgendeine Aufgabe in der Ehe haben? Das hört sich beinahe nach Pflicht an. Sowas war damals unvorstellbar. Da kann man ja fast den Anspruch der Frau auf die Liebe des Mannes ablesen. Einander unterordnen. Einander unterordnen, das war der Ausgangspunkt. Und Männer, unsere Form der Unterordnung soll sein, unsere Frauen so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Ich muss das nicht erst sagen, das geht nicht. Niemand ist wie Jesus. Aber, und das ist vielleicht der springende Punkt, wie hat Jesus denn geliebt? Wie liebt Jesus die Gemeinde? Was macht Jesu Liebe aus? Wie ist diese Liebe, nach der wir Männern unseren Frauen gegenüber streben sollen? Christus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir gerettet werden. Er war selbstlos. Er hat Gott darum gebeten, dass das an ihm vorübergeht. Er hat da die Interessen seiner geliebten Gemeinde über die eigenen Interessen gestellt. Er hätte lieber nicht gelitten. Er hat das über seine Selbstverwirklichung gestellt. Der Bibeltext sagt, dass Jesus möchte, dass seine Gemeinde von makelloser Schönheit ist. Geht es auch uns Männern darum, dass vor allem unsere Frau gut dasteht? Und geht es uns darum, dass es vor allem ihr gut geht? Auch wenn uns das was kostet? Wissen wir überhaupt, was unsere Frau will? Wissen wir, was ihr gut tut? Ich meine damit nicht, ob wir wissen, was wir denken, was wichtig für sie wäre, was richtig für sie sein sollte, was ihr gut tun müsste. Hören wir ihr zu? Für mich ist das immer wieder eine Herausforderung. Ich weiß ganz genau oder recht gut, was mir auch selber gut tut. Und oft übertrage ich das dann einfach auf meine Frau. Schatz, ich habe was Leckeres gekocht. Nun isst meine Frau nicht ganz so gerne wie ich. Ich esse sehr gerne. Und sie mag auch lieber mal Salat. In meiner Definition von lecker ist jetzt aber ein sehr hoher Fleischanteil. Und damit werde ich ihr nicht unbedingt gerecht, sondern nur mir selbst. Es hilft nichts, ich muss zuhören. Ohne meine Frau zu kennen, kann ich sie nicht lieben. Der Bibeltext möchte uns, glaube ich, hier mit dem Bild von Christus und der Gemeinde dazu anregen, unsere Partnerschaften klug zu leben. Dabei kommt uns Männern also die Aufgabe zu, unsere Frauen zu lieben wie Christus. Der Vers 33 fasst das zusammen. Jeder von euch soll, die Übersetzung, die ich vorgelesen habe, übersetzt sogar muss, seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll den Mann achten. Wenn der Ausgangspunkt war, dass man sich einander unterordnen soll, dann ist das hier sozusagen die Zusammenfassung. Und da wird das Unterordnen der Frau mit Achten zusammengefasst. So sehr, wie ein Mann seine Frau liebt, und das Vorbild in der Liebe ist dabei Christus, so soll auch die Frau den Mann achten, sich ihm unterordnen. Und auch dabei ist Christus das Vorbild. Christus, der für uns Christen alles gegeben hat und der jetzt darauf achtet, dass seine Gemeinde alles hat, was sie braucht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das in der praktischen Umsetzung aussehen kann. Da ist natürlich jeder auch selbst gefragt, diesen Bibeltext angemessen auf die eigene Situation anzuwenden, aber ich möchte gerne ein paar Anregungen geben und erzählen, was mir wichtig geworden ist. Zum einen, und da bewege ich mich, glaube ich, sehr am Text, der Mann ist aufgefordert, in Liebe darauf zu achten, was seine Frau für Vorstellungen vom Leben hat und was sie sich eben in den einzelnen Situationen wünscht. Die Frau soll demgegenüber auch den Mann und seine Vorstellungen achten. Und hier kommt man um Gespräche nicht herum. Es kann nicht einfach jeder machen, was er will, oder der eine über den Kopf des anderen hinweg entscheiden. Ich kann auch nicht für meine Frau entscheiden, was ihr gut zu tun hat. Sie muss den Raum haben, zu sagen, was sie denkt und will. So wie wir Jesus sagen dürfen, wie es uns geht und was wir uns wünschen. Beziehung bedeutet, im Gespräch zu bleiben und beieinander zu bleiben. Und als Mann und Frau muss man sich leider immer wieder eingestehen, der Anforderungen, so wie es Christus entspricht, der werden wir beide nicht gerecht. Man darf nicht verschweigen, dass dieser Text Anforderungen an uns stellt, auch wenn er uns, vor allen Dingen den Männern, Privilegien sozusagen einräumt. Aber man darf eben auch nicht verschweigen, dass wir bei den Anforderungen versagen. Beide Partner sind hier auf Nachsicht und Vergebung des anderen angewiesen. Das entspricht dem Handeln Jesu uns gegenüber. Es widerspricht aber dem Handeln Jesu, wenn wir auf etwas bestehen, zum Beispiel als Mann auf der Unterordnung der Frau, ohne selbst die Voraussetzungen, die Anforderungen dafür erfüllt zu haben. Der Text propagiert hier Freiwilligkeit, keine Willkür. Ein weiteres, was mir wichtig ist. Für unsere Ehen ist es nicht ausschlaggebend, wie unsere Eltern ihre Ehe gelebt haben oder wie die meisten Leute in der Gemeinde ihre Ehen leben, wie man sich eine christliche Ehe vorstellt, sondern ausschlaggebend ist die Liebe zum Partner und die Person des Partners selbst. Der Partner, mit dem ich mich ja zusammen Christus unterstellt habe. Das ist ausschlaggebend für die Gestaltung unserer Ehe. Was braucht mein Partner denn, um glücklich, zufrieden und ausgeglichen zu sein? Was bringt es dir, wenn deine Eltern und alle deine Freunde und die gesamte Gemeinde denken, hey, genau so soll eine Ehe aussehen, das ist, wie man eine Ehe leben muss, und ihr seid unglücklich? Was braucht dein Partner, um glücklich, zufrieden und ausgeglichen zu sein? In der Ehe treffen zwei vollwertige Persönlichkeiten aufeinander und die müssen sich nun aufeinander einstellen. Was allerdings auch wichtig ist, und da gehe ich jetzt auch über den Text hinaus, das gibt er nicht her, wichtig ist dabei zu sehen, dass man nicht erst in der Ehe eine vollständige Persönlichkeit ist. Manchmal hat man, ich glaube gerade auch in christlichen Kreisen, das Gefühl, dass diese Meinung vorherrscht. Erst in der Ehe ist man vollwertig und so. Nein, auch Single zu sein hat seinen Wert. Paulus schreibt an anderer Stelle davon, dass er es für sich selbst sogar als besser empfindet, als Single zu leben. Nur Singles kommen halt, habe ich gerade gesagt, in diesem Bibeltext nicht vor, weil sie in der damaligen gesellschaftlichen Situation nicht vorkamen. Es gab nur Witwen. Und ansonsten hat man geheiratet, weil man wirtschaftlich dann versorgt war. Paulus ist eines der ganz wenigen Beispiele von Singles, aber auch das hat seinen Wert. Ich komme zu drittens, wie Eltern und Kinder miteinander umgehen. Den Kindern, und wir sind alle Kinder, ist gesagt, dass sie ihren Eltern gehorchen und sie ehren sollen. Da kommt natürlich sofort die Frage auf, was ist denn, wenn die Eltern ungerecht, lieblos oder gar übergriffig und kriminell ihren Kindern gegenüber werden? Auch wenn sowas unter Christen wie unter Menschen vorkommt, die sich nicht als Christen bezeichnen, so richtet sich doch dieser Text, und das muss sozusagen gesagt werden, ganz bewusst an Leute, die Jesus nachfolgen wollen, also an Eltern, die liebevoll mit ihren Kindern umgehen. Der Text zeichnet ein Idealbild. Und er richtet sich an die Kinder dieser liebevollen Eltern. Ihnen sollst du gehorchen. Darum sagt der Text auch, wie man gut miteinander umgehen soll. Und er bezieht sich hier auf das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er weist darauf hin, dass damit eine Verheißung verknüpft ist. Du wirst lange in dem Land leben, das dir Gott verheißen hat. Übertragen auf heute kann man sagen, es wird dir langfristig nicht von Nachteil sein. Nein, du wirst davon profitieren, deinen Eltern zu gehorchen und sie zu ehren. Das, was sie dir beibringen, wird dich so sehr weiterbringen, dass du in deinem Leben sehr viel Gewinn daraus ziehen wirst. Aber, und das hatte ich schon gesagt, das hängt natürlich auch davon ab, wie die Kinder erzogen werden. Es hängt davon ab, dass sie gut erzogen werden. Die Lesung aus 5. Mose trifft das bereits auf. Gottes Weisungen sind gut und Gottes Volk soll sie ihren Kindern und Kindeskindern weitergeben. Zu einer Erziehung gehört bei Christen also auch, dass der Glaube bezeugt wird. Und das kann keine Gemeinde, kein Kindergottesdienst und keine Jungschar abnehmen. Auch wenn die Gemeinde hier das natürlich schon sehr gut macht und einen sehr großen Anteil an dieser geistlichen Erziehung hat. Zu Hause haben Kinder Vorbilder fürs Leben und für den Glauben. Man sagt ja, man könne Kinder erziehen, wie man wolle. Am Ende machen sie den Eltern doch alles nach. Und da ist viel dran. Wenn ich als Vater meinen Glauben authentisch lebe, dann merken meine Kinder das. Und ich kann bei allen Fehlern, die ich mache, hoffentlich ein gutes Vorbild sein und durch meinen Glauben Gott in Wort und Tat bezeugen. Apropos ich als Vater. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, übersetzt Luther das. Man kann da zweierlei drin sehen, auf das ich eingehen will. Zum einen in der Bibel, und das zieht sich vom Alten Testament bis ins Neue Testament durch, waren die Väter für die Erziehung verantwortlich. Und ich glaube, dass wir uns sehr viel nehmen, wenn die Väter an der Erziehung nicht mehr beteiligt sind. Wenn die Kinder getrennt vom Vater aufwachsen, kann man da oft wenig machen. Aber wenn die Kinder mit beiden Eltern zusammen aufwachsen, verstehe ich es als wichtige Aufgabe, dass sie auch Zeit mit beiden Eltern haben. Das geht natürlich nicht immer ganz ausgeglichen, das ist klar. Aber es ist wichtig, meiner Meinung nach, dass sie männliche und weibliche Vorbilder haben. Manche Männer ziehen sich aus der Aufgabe vielleicht ganz bewusst heraus. Ich finde das schade, denn man enthält sich seinen eigenen Kindern vor. Auf der anderen Seite erlebe ich aber viele Väter und auch viele Mütter, die vom schlechten Gewissen geplagt sind, weil sie so wenig Zeit für ihre Kinder haben. Viel weniger, als ihnen eigentlich lieb ist. Da gerät dann Arbeit in Konflikt mit der Familie. Und die Eltern haben das Gefühl, immer mindestens einem von beiden nicht gerecht werden zu können. Leben im Zwiespalt. Und da ist nur schwer mit umzugehen. Ein Bekannter von uns hatte für sich die Lösung gefunden, dass er versuchte, jeden Tag 10 Minuten. Ich fand das sehr wenig, aber für ihn hat das sehr viel gebracht und für die Beziehung zu seinem Sohn, 10 Minuten mit seinem Sohn zu verbringen. Und in dieser Zeit auch ganz und nur für ihn da zu sein. Quality Time. Qualitätszeit. Wie gesagt, das müssen keine 10 Minuten pro Tag sein. Da kann jede Familie kreativ mit umgehen und eigene Lösungen finden. Aber Kinder brauchen ihre Eltern und auch mal ganz für sich. Und ich als Vater würde darauf auch nicht verzichten wollen. Das andere, was der Bibeltext hier deutlich macht, nicht zum Zorne zu reizen, die Kinder nicht widerspenstig machen. Denn Zorn nimmt ja auch gefangen. Der Zorn hindert das Kind daran, gehorsam zu sein. Weißt du noch, was dich als Kind richtig zornig gemacht hat? Was dich verletzt hat? Bei mir war das, wenn ich das Gefühl hatte, dass es den Eltern, zum Beispiel bei einem Verbot, nur ums Prinzip ging. Dass es einfach so und willkürlich verboten wurde, sie aber keine guten Gründe hatten. Zum Glück hatte ich Eltern, die immer versucht haben, alles und auch wirklich alles immer zu begründen und zu erklären. Oft durfte ich sogar Dinge tun, wenn ich selber gute Argumente hatte und sie überzeugend vorbringen konnte. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe aber Freunde, die bis heute sehr unter der Willkür ihrer Eltern, tatsächlich oft ihrer Väter, leiden. Gerade aus christlichen Kreisen. Wo Gehorsam gefordert wird, aber nicht begründet warum. Wo gar nicht auf das Kind, sondern auf das Prinzip geschaut wird. Aber auch Sätze und Aussagen wie nein oder das tut man aber nicht, kann man begründen. Ich bin sehr dankbar, dass ich als Kind Raum hatte, auch widersprechen zu dürfen, wenn ich es auf angemessene Art und Weise tat. Das muss man dazu sagen, die angemessene Art und Weise. Das hat an der Entscheidung meiner Eltern nicht unbedingt was geändert. Aber ich hatte das Gefühl, ernst genommen zu werden. Die meisten Menschen wollen ja gar nicht immer ihre Meinung durchsetzen. Aber sie wünschen sich, mit ihrer Meinung gehört und ernst genommen zu werden. Und das gilt auch für Kinder. Wenn wir sie als Eltern nicht ernst nehmen, dann können wir damit sehr viel kaputt machen. Aber gerade das ist es, und damit komme ich zum Ende, was Gott nicht möchte. Er möchte nicht, dass Dinge kaputt gehen. Gott möchte heile Familien mit Eltern, die sich lieben und respektieren, wo der Mann alles für seine geliebte Frau tut und diese ihn dafür hochachtet. Und wo die Kinder ihren Eltern abspüren, dass sie bei ihnen gut aufgehoben sind. Und bei allen Problemen, bei allem Trotz und bei allem auch sehr notwendigem Streit, trotzdem auch gehorchen können. Also von sich heraus und nicht im Zorn gefangen sind. So kann dann Familie zu einem Ort werden, an dem Glaube mitten im Alltag immer wieder neu entstehen und wachsen kann und wo man aneinander und miteinander lernt. Ich bete. Lieber Vater, dein Wunsch ist es, dass wir Familie als Segen erfahren. Und dafür möchte ich dir danken. Danken dafür, dass du es gut mit uns meinst und uns diesen Schutzraum Familie schenken möchtest. Wir merken aber immer wieder, dass wir da trotz deiner guten Weisungen an uns selbst scheitern, an unsere Grenzen stoßen. Vergib uns, hilf uns auf und lass unser Vertrauen in den Familien so sehr wachsen, dass Fehler und Verletzungen keine bleibenden Wunden hinterlassen. Hilf, dass deine Gnade und deine Liebe in den Familien übermächtig sprudelt. Schenk uns deine Gnade für unser Zusammenleben in den Familien, im Freundeskreis und auch in der Gemeinde. Amen.